Herzlich willkommen zum täglichen Sportpodcast am 19.09.2020. Ein ereignisreicher Tag liegt gestern hinter uns. Natürlich Start der Bundesliga, Start der zweiten Bundesliga. Aber auch andere Dinge haben uns erwartet. Unter anderem Dominik Köpfer hat beim Tennis sehr, sehr gut performt. Trifft jetzt im Viertelfinale auf Djokovic. Dazu später mehr. Erstmal kommen wir zu den Dritt-, Zweit- und Erstligapartien. In der dritten Liga hat das Eröffnungsspiel Dynamo Dresden mit 1:0 gegen Kaiserslautern auf dem Betzenberg gewonnen. Dynamo Dresden, die sich bereits letzte Woche gegen Hamburg im Pokal mit 4:1 durchsetzen konnten, was dann durch den Leistner Eklat in den Hintergrund gerückt ist, konnten sich aber hier gegen Kaiserslautern trotz roter Karte durchsetzen. In der zweiten Bundesliga hatten wir ein einigermaßen turbulentes Spiel zwischen Hamburger SV und Düsseldorf. Die erste Halbzeit lag schon beinahe hinter uns, es ist gar nichts passiert, keiner hatte eine gefährliche Gelegenheit, Hamburg maximal einen Kopfball und dann kam eine Ecke von Hamburg rein. Danach war es ein Handspiel, Elfmeter für Hamburg. Terodde, der Neuzugang, verwandelt den Elfer direkt 1:0 und danach in der 60. Minute das 2:0 für Hamburg. In der 93. Minute verkürzt nochmal Zimmermann zum 2:1, aber dieses Match hat er gezeigt. Zum großen Favoritenkreis auf den Aufsteigerpositionen zählt Fortuna wohl nicht. Dafür ist der Kader zu klein, aber auch vielleicht in der Qualität nicht gut genug. Klar, habe immer noch einen Rouven Hennings, ein Zimmer, ein Sobotka und andere Spieler, die schon auf dem höheren Niveau gezeigt haben, dass sie es drauf haben. Schaut man sich aber die Banker an, Mpoma, okay, Boczek, war auch nicht mehr Erstligatorhüter, Gul aus der Jugend hochgezogen, Ofori, auch aus der Jugend hochgezogen, Pledel, ja, Prip, verletzt, sonst ein guter Spieler, Siebert, Stock und Wolf hat man sonst noch auf der Bank. Ein Kader, der längst nicht so tief ist wie der von Hamburg, Bobby Wood, Opoku, Narey, auch ein sehr, sehr guter Spieler, Kinzombi, sehr gut, Jung, sehr gut, Hand, sehr gut, Hinteseher, sehr, sehr gut. Das ist eine ganz andere Qualität auf der Bank. Mal gucken, wo sich Fortuna am Ende der Saison einpendeln wird. Regensburg und der Club der FCN haben sich mit 1:1 getrennt. Handwerker erzielt in der 43. Minute das 1:0. Und dann gab es einen Elfer für Regensburg, ob berechtigt oder nicht, kann man drüber streiten. Am Ende hat der Schiri ihn gegeben. Und Boyshkov verwandelte diesen Elfer in der 58. Minute und die beiden Teams trennten sich mit 1:1. Dann kommen wir jetzt auf das Eröffnungsspiel zwischen Bayern und Schalke zu sprechen. Und das hat es in der Tat in sich. In der 4. Minute nach dem Pass von Josua Kimmich, der jetzt die Nummer 6 trägt, auf Serge Gnabry, der jetzt die Nummer 7 trägt, erzielt Bayern das 1:0. Nur 15 Minuten später, Müller legt ab, Goretzka aus dem Hinterraum, knapp 16 Meter unten links, 2:0. Danach musste Suazerda verletzt raus, eine bittere Verletzung. Lewandowski erzielte das 3:0, nachdem Kebak ihn im Strafraum umgehauen hat. Danach langer Ball in der zweiten Halbzeit schon auf Sané, der rennt durch, sieht Gnabry, legt ihn rüber, 4:0. Danach wieder Leroy Sané auf Gnabry, das neue perfekte Duo, wie es scheint. 5:0, Gnabry damit im ersten Spiel mit der Nummer 7 direkt ein Hattrick. Danach Lewandowski in der 69. Rabona-Flanke auf Müller, der verwandelt ihn. Da sah Fermer nicht sehr glücklich aus. Danach Kimmich auf Sané, 7:0. Und dann Musiala ist jetzt der jüngste Torschütze in der Bayern-Historie. Vorher war es Robert Santa Cruz, Musiala in der 81. Minute. Robben-Gedächtnis-Tor nur von links reingezogen. Unten links in die Ecke. 8:0 am Ende. Ein Ergebnis, was aus Schalker Sicht, ja, sehr, sehr, sehr schlecht ist. Man hatte keine einzige Gelegenheit, eigentlich ein Tor zu schießen. Bayern war nur eine Woche in der Vorbereitung, was natürlich auch zu denken geben sollte. Klar, es ist das beste Team der Welt aktuell, aber als große Schalke musst du dich hier anders präsentieren, als so 8 Tore zu kassieren, keins zu machen. Das ist eine ziemliche Hausnummer. Bayern zählt zu den Titelfavoriten, ist der Titelfavorit. Aber Schalke bleiben viele Fragen offen. Zum einen natürlich, wie lange bleibt Wagner? Wenn es so weitergeht, kann ich mir nicht vorstellen, dass er lange bleibt. Nächste Woche hat man Bremen als Gegner, danach Leipzig und Dortmund. Man hat jetzt schwere Wochen vor sich. Und ich kann mir vorstellen, dass man auch vielleicht mit 4 Niederlagen in die Saison geht. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass Wagner noch länger bleiben wird. Zum anderen auch der Kader. Paciencia hat teilweise echt solide da im Sturm gemacht. Vom Kader her müsste Schalke definitiv höher stehen. Und das wird auch der Anspruch in dieser Saison sein. Lyon und Nîmes haben sich in der Ligue 1 0 zu 0 getrennt. Und Fenne und Utrecht haben sich 1 zu 1 getrennt. Jetzt kommen wir zu den Transfer-Updates. Nach langen Diskussionen ist der Wechsel von Thiago Alcantara vom FC Bayern München zu Liverpool perfekt. Für rund 30 Millionen wechselte der Spanier nach Liverpool. Wie Hansi Flick dann noch sagt, da kriegt der Klopp nicht nur einen super Spieler, sondern auch einen wundervollen Menschen. Und das stimmt wirklich. Bayern möchte das Geld natürlich reinvestieren, da der Kaderstand jetzt noch zu klein ist. Da ist man sich mit Sergiño Dest von Ajax Amsterdam einig. Der Rechtsverteidiger von Amsterdam soll Pavard als Backup ersetzen, beziehungsweise kann immer wieder als Backup kommen und soll in den nächsten Tagen nach verkündet werden. Man ist sich noch nicht einig, Bayern bietet 10 Millionen, Ajax möchte zwischen 15 und 20 und dann wird man sich wohl die nächsten Tage einigen. Liverpool hat aber nicht zu Ende gekauft. Man ist sich mit Diego Jota von Wolverhampton einig. Der Stürmer aus Portugal soll ein Backup werden für Mohamed Salah. Wie viel er kosten wird, ist noch abzuwarten. Und möchte nochmal zuschlagen. Schalkes Kabak, hat man auch noch auf dem Schirm, der heute gegen Bayern keine gute Rolle gemacht hat, keine gute Figur. Am Ende ist er trotzdem ein sehr solider Verteidiger und deswegen möchte man sich ihn auch noch schnappen. Ein weiterer Transfer, der fix ist, ist der Transfer von Dzeko zu Juventus Turin. Dafür wechselt Milik von Neapel zu AS Rom und ersetzt dort den 34-Jährigen. Dzeko hat jetzt echt lange bei der Roma gespielt, da eine sehr, sehr gute Figur gemacht. Jetzt wird er wohl zum Backup werden für Ronaldo, wenn er Stürmer spielt. Higuain ist dafür zu Inter Miami gegangen. Vertrag mit Juventus Turin wurde aufgelöst. Andrea Pirlo wollte ihn nicht mehr unbedingt im Kader haben. Da hat er sich entschieden, diesen Vertrag aufzulösen, damit er jetzt schnellstmöglich nach Inter kann, beziehungsweise nach Miami. Inter Miami, mit neuen Team von David Beckham in der MLS. Jetzt geht es aber noch weiter in der Premier League. Ismaila Sarr soll angeblich die Sancho-Alternative werden. Der 22-jährige Flügelstürmer von Watford machte dort auf sich aufmerksam, hatte allerdings noch einen recht langen Vertrag. 4 Jahre noch, Marktwert von 25 Millionen, der könnte teuer werden. Ebenfalls möchte sich Manchester United auf der Linksverteidigerposition verstärken, wo aktuell Luke Shaw die erste Option ist. Da hat man wohl Diego Telles von Porto ganz oben auf der Liste stehen. Das war es erst mit dem Transfer-Update. Der Transfermarkt ist ja jetzt noch lange auf, um genau zu sein, 16 Tage. Am 15.10. schließt dann der Transfermarkt und bis dahin werden wir noch täglich neue Transfers vermelden zu haben. Kommen wir zur ATP Rom. Tennis ist zu Gast in Rom, in Italien. Mit dabei Djokovic, Nadal und viele andere gute Spieler. Dominic Thiem und Alexander Zverev verzichten beide auf ein Vorbereitungsturnier auf die French Open, die in 9 Tagen starten wird. Vorher gibt es noch ein Turnier in Hamburg, wo auch einige Spieler dabei sein werden: Berrettini, Schapula und andere. Es gibt übrigens auch Karten aktuell für ATP Köln, wo sie auch 2 Wochen zu Gast sein werden. Kommen wir trotzdem auf die Ergebnisse in Rom zu sprechen. Berrettini hat Travalica mit 2 zu 0 besiegt, 7-6, 7-6, zweimal im Tiebreak. Dimitrov hat Sinner mit 2 zu 1 besiegt, 4-6, 6-4, 6-4. Schapula hat Humbert mit 2 zu 1 besiegt, 6-7, 6-1, 6-4. Casper Ruud hat Cilic besiegt, 2-0. Djokovic hat Krajinov besiegt, 2-0. Und jetzt kommen wir wohl zur Überraschung des Turniers, beziehungsweise einer der positiven Überraschungen dieses Turniers. Und das ist Dominik Köpfer. Dominik Köpfer ist ein Spieler, welches letztes Jahr seinen Schritt gewagt hat in Richtung Profikarriere. Er war vorher ein College-Spieler in den USA, ein erfolgreicher College-Spieler, ist allerdings jetzt schon Ende 20, der Dominik Köpfer. Hat dann letztes Jahr bei Wimbledon seinen Auftakt gefeiert in ein Grand-Slam-Turnier, hat da eine gute Rolle gemacht und jetzt ist er auf dem normalen Circuit unterwegs, Dominik Köpfer, der jetzt sich auch beweisen möchte. auf der ganzen Welt und nicht nur auf dem College und hat jetzt Musetta rausgeworfen. Der Italiener machte zuvor eine sehr, sehr gute Rolle, kam durch die Qualifikation, hat da Meyer besiegt, Zapata Miralles und Zeperi und jetzt in der ersten Runde des Turniers direkt Stan Wawrinka, der zuvor auf Shane Jones schon Turniere hatte, dann Nishikori auch noch besiegt, der auch die Zeit ein paar körperliche Probleme hat. Nichtsdestotrotz sollte man da Respekt zollen. Und jetzt hat Dominik Köpfer ihn rausgeworfen. Wie gesagt, der College-Spieler wird in der nächsten Runde übrigens 6-4, 6-0 auf Novak Djokovic treffen. Diego Schmarzen wird in der nächsten Runde auf Nadal treffen. Dazu wer zuvor Hubert Hurkacz besiegt 3-6, 6-2, 6-4. Und Nadal, wie man kennt, ohne Probleme gegen Lajovic 6-1, 6-3. Aus seiner Sicht der König des Sandes ist zurück und zeigt das auch eindrucksvoll. Natürlich der Favorit auf den French Open-Titel. Sehr wahrscheinlich dann ein Finale, wenn es im Mahl läuft, zwischen Djokovic und Nadal wird uns erwarten. Das, wovon viele mal träumen, weil es das bestmögliche Spiel aktuell ist, auf Sand auf jeden Fall. Und dann bleibt erst abzuwarten, wie jetzt ATP Rom ausgehen wird. Stabhochspringer Armand Duplantis hat einen neuen Rekord gebrochen. Er ist eine Höhe von 6,16 Meter gesprungen. Zuvor lag die Höhe bei 6,15 Meter als Rekord. Dieser Rekord wird über 5.300 Tage nicht gebrochen. Und jetzt hat das junge Talent es geschafft, diesen Rekord zu brechen. Kommen wir auf Game 2 zwischen den Boston Celtics und Miami Heat zu sprechen. Ein sehr spannendes Spiel hat uns dort erwartet. Die Miami Heat gewinnen am Ende die Partie mit 106 zu 101. Nachdem man zur Halbzeit mit 13 hinten lag, hat man da mal wieder aufgetreten. Im dritten Viertel lag mit 7 vorne. Am Ende kam Boston nochmal auf 5 Punkte ran. Danach soll es recht laut in der Boston-Kabine gewesen sein. Marcus Smart soll recht emotional geworden sein. Sehr, sehr laut. Da soll es keinen Streit gegeben haben. Nichtsdestotrotz soll es eine Eklation da gegeben haben. Danach hat sich Steve Brown, genau, der Trainer der Boston Celtics, nochmal mit den wichtigsten Spielern in Form von Jaylen Brown, Marcus Smart und Kemba Walker zusammengesetzt, um über diese Situation zu sprechen, dass sowas nicht nochmal passieren kann. Denn einem Championship-Team darf es natürlich Probleme geben, beziehungsweise darf es Auseinandersetzungen geben, die machen ein Team auch stärker. Allerdings darf es keinen Streit geben, zumindest keinen langfristigen Streit, welches das Team auseinanderbringt. Goran Dragic mit 34 Jahren mal wieder der überragende Mann. 25 Punkte, 10 von 19 aus dem Feld, 3 von 7 von der Dreierlinie. Auch ihn hat dann Brad Stevens im Nachhinein gelobt. Im Interview nach dem Spiel hat der Celtics-Coach Brad gesagt, dass er überragend spielt für sein Alter. Kemba Walker mit 23 Punkten. Der Mann, der im ersten Spiel überhaupt nicht zu sehen war, mit 5 Punkten. Zwar in der Overtime war in diesem Spiel schon mehr zu sehen, 9 von 19, Bam Adebayo mit 10 von 16, 21 Punkten. The Heart and Soul, das Herz und die Seele des Teams, sagt Jimmy Butler über Bam Adebayo, der mit dem Defensive Play of the Year das Game 1 der Serie schon entschieden hat, jetzt auch Game 2. Jason Tatum und Jaylen Brown auch jeweils mit 21 Punkten, aber dann kommen natürlich die Rollenspieler, Duncan Robinson, 6 von 12, Dreier, hat keinen Wurf aus dem Feld genommen. 18 Punkten, Jimmy Butler auch erneut 14 Punkte, Crowder und Hero insgesamt mit 23 Punkten und so sieht es am Ende aus. Daniel Theis hat wieder eine recht gute Rolle gespielt, 31 Minuten gespielt, 6 Punkte, 8 Rebounds, natürlich 6 Punkte nicht viel, aber hier hat man auch versucht, das Spiel ein bisschen umzustellen. Jetzt führen die Miami Heat mit 2 zu 0 in dieser Serie. Ob man hier schon von einer Vorentscheidung sprechen kann, bleibt abzuwarten. Nichtsdestotrotz ist das schon ein Statement, dass Miami hier so durch die Playoffs marschiert. Man steht jetzt insgesamt 10 zu 1 in den Playoffs. Ein Game hat man verloren gegen die Milwaukee Bucks ohne Giannis Antetokounmpo, der heute zum MVP gewählt wurde. Mit 83 Erststimmen wurde er MVP. LeBron James hatte die anderen 17, hat dafür 83 Zweitstimmen bekommen. Sprich, es war eigentlich nur ein Contest zwischen den beiden Spielern. Wenn man sich jetzt mal die MVP-Discussion anschaut, da war am Anfang noch ziemlich lang James Harden natürlich mit drin, der in der Regular Season viele Dreier genommen hat, natürlich auch viele getroffen hat, aber ähnlich wie die letzten Jahre performt hat, einen sehr hohen Schnitt gespielt,
was kaum ein anderer in der Historie gemacht hat. Nichtsdestotrotz ist es ja ein ziemlicher Isolation-Player, der viel selber kreiert, viel selber macht, sein Team um sich herum nicht immer gut in Szene setzt. Und ob das dann ein Most Valuable Player fürs Team ist, das ja, bleibt abzuwarten. Russell Westbrook im Rum wurde ja nur im Third Team gewählt. Da haben wir natürlich noch Luka Doncic, der dann sich verletzt hat, lange raus war, auch zwischenzeitlich mal eine schwächere Phase hatte, wo er 15 Punkte nur im Schnitt aufgelegt hat, was natürlich immer noch eine Menge ist, aber für so einen First Down, für einen MVP ist das dann am Ende nicht gut genug. Und LeBron James auf Platz 2, der eine sehr gute Saison gespielt hat. Allerdings ist ein LeBron in den Playoffs natürlich ein anderer Spieler. Er hat über 10 Assists in der Regular Season im Schnitt gehabt, was ihn natürlich zu dem Spieler gemacht hat, der in der Regular Season halt ist. Er verteidigt nicht den besten Gegenspielern, sondern nimmt sich einen Gegenspieler raus, der vielleicht nicht der beste Angreifer ist, einfach damit er sich schonen kann. Er versucht in der Regular Season nicht immer über 30 Minuten zu spielen, auch mal gerne Back-to-Backs auszulassen, was völlig legitim ist in dem Alter und denke ich mal, die meisten machen. Kawhi Leonard macht es jetzt schon. Der ist Ende 9, ist 30, glaube ich. Und versucht auch nicht so aggressiv zum Korb zu gehen in der Regular Season, sondern eher Kick-Off-Pass zu suchen. Selber spielen muss er machen, da Rajon Rondo zum größten Teil auch verletzt war. Nichtsdestotrotz ist ein LeBron in der Playoffs nochmal ein anderer, wenn er den Korb attackiert, als ein LeBron in der Regular Season, der gerne Back-to-Backs auslässt, weniger Minuten spielt und den besten Gegner nicht unbedingt verteidigt. Das macht er in den Playoffs immer. Und dann Giannis Antetokounmpo, der als dritter Spieler in der Historie, unter anderem Michael Jordan, hat es schon geschafft, den Defensive Player of the Year und den MVP Award gewinnt. Eine überragende Saison, über 20 Punkte im Schnitt, hat sich in jeder Statistik verbessert, hat zum Milwaukee-Erfolg beigetragen, die eine sehr, sehr gute Bilanz hatten. Man hätte vielleicht am Ende mit 13, 12 Niederlagen rausgehen können, hatte eine überragende Bilanz. Hat über weiten Teilen der Strecke wirklich mit Abstand der beste Spieler in der NBA gewesen und deswegen auch verdienter MVP. Auch beim Darts gibt es jetzt das zweite größere Turnier, das zweite Masters. Nach der Corona-Pause die World Series Finals in Österreich. Vor 1500 Zuschauern darf gespielt werden in Österreich. Wie regelt man das? Man darf mit einigen Leuten an einem Tisch sitzen. Ich glaube, 5, 6 sind es. Und dann zwischen den Tischen gibt es 1,50 Meter Abstand. So ähnliche Konzepte kann man sich natürlich auch zur WM in Deutschland, beziehungsweise wenn sie in Deutschland sein sollte. Natürlich ist der Alipelli der Standard-Austragungsort. Nichtsdestotrotz ist, was Barry Hearn auch gesagt hat, eine Austragung in Deutschland nicht unbedingt ausgeschlossen, da es wahrscheinlicher sein wird, dass man da mehr Zuschauer zugelassen bekommt als in England. Und natürlich ist man den Einnahmen wegen auch nicht traurig, wenn man mehr Einnahmen bekommt, aber auch für die Kulisse, denn das tut dem Darts schon sehr, sehr gut, wenn da Zuschauer da sind, die bei einer 180 abgehen, die ihre Chance haben, Stand-up, if you love the Darts und so weiter. Und das tut der Szene bzw. dem Dart schon sehr gut. Nichtsdestotrotz gucken wir uns erstmal die First Matches an. World Series of Finals sind ein. Eigentlich wird man durch die World Series Events, die es so im Jahr gibt, zum anderen in Nordic Masters, also in Norwegen, sollte in Dänemark, glaube ich, ein Turnier geben, dann in den USA. Am Ende hat man sich dafür entschieden, gab es gar kein von den Turnieren. Man hat jetzt einige eingeladen hier, unter anderem von Sharrock und natürlich die Top 8 der World Series Liste. Kommen wir aber erstmal auf die erste Runde Matches zu sprechen. Bei den ersten Runde Matches haben sich 8 Spieler für die Spiele gegen die Top 8 der Welt qualifiziert. Labanauskas hat Ward besiegt mit 6 zu 2. Harry Ward, einer, der sich erst dieses Jahr eine Tourcard sichern konnte, allerdings diese wieder abgeben möchte. Der Grund dafür einfach, er meint, er hat nicht so Spaß am professionellen Spielen. Sowas gibt es natürlich sehr selten, dass Leute da nicht wirklich Spaß daran haben. Klar, Kyle Anderson ist ein anderer Fall, der auch seine Tourcard abgegeben hat. Und es gibt immer wieder Spieler, die ihre Tourcard abgeben. Aber es ist schon besonders, wenn ein junger Spieler wie er ist noch sehr jung, keine Lust hat und deswegen die Tourcard abgibt. Das ist schon sehr besonders. Damon Hatter besiegte Ian White mit 6 zu 5. Damon Hatter konnte ein Autumn Series Event gewinnen. Die Autumn Series war einfach ein Turnier, was aus 5 kleineren Turnieren bestand. In Hildesheim wurde es wegverlegt. Auf jeden Fall im Süden von Deutschland gab es dann ein kleineres Turnier, wo die Spieler in einer Bubble waren. Ähnlich wie im Basketball oder ähnliches für 5 Tage. Auch hier sind die Spieler wieder in einem Bubble über 3 Tage. Damon Hatter besiegte, wie gesagt, Ian White mit 6:5. Ian White, der kein Bühnenspieler ist, aber auch nicht das Beste hier auf der Pro Tour hat. Normalerweise gehört er auf der Pro Tour zu den Top 2 Spielern, wenn ohne Zuschauer gespielt wird. Das liegt ihm sehr, aber er konnte noch nie ein Finale unter anderem erreichen auf einer Bühne. Letztes Jahr hat er einmal ins Halbfinale geschafft. Das war sein größter Erfolg. Er ist kein Bühnenspieler, sondern eher ein Spieler, der es liebt, wenn es ruhig ist. Und Damon Hatter, der schon ein World Series Event gewonnen hat in Brisbane. Es gibt da meistens 3 bis 4 Events in Neuseeland und Australien von der World Series. Und Damon Hatter konnte mal eins von diesen gewinnen vor 2 Jahren. Oder letztes Jahr, kurz drüber grübeln. Es könnte auch letztes Jahr gewesen sein. Da will ich mich jetzt nicht festlegen. Und genau 6:5 hatte Ian Wright besiegt. Cody Harris, der auch seine Tourcard verloren hat, besiegte Dave Chisnall mit 6:2. Eine Riesenüberraschung. Cody Harris, von dem man lange nicht viel gehört hat, weil seine Tourcard verloren hat. Aber als sehr talentierter Spieler geht, er kommt auch aus Neuseeland gegen Dave Chisnall, der ja sehr unkonstant ist. Ähnliches geht für Joe Cullen, der sich für dieses Turnier sehr, sehr gut qualifiziert hat im Finale bei der Qualifikation gegen den German Giant Gabriel Clemens durchgesetzt hat und hier gegen Vincent van der Voort mit 6:0 verloren, Whitewash. Vorhin Sherrock, die Queen of Ali Pally, die letztes Jahr die dritte Runde erreichen konnte, unter anderem Menzo Suric besiegt hat, flog mit 5:6 gegen Jeff Smith, den Kanadier, raus. Sie lag schon 5:1 vorne, hat 4 Matchstarts verpasst, am Ende gewinnt die. Er verliert die Queen of Alipay mit 5:6. Jeff Smith hat auch gesagt, eigentlich hätte er das Match verlieren müssen, aber it is what it is. Menzo Suric konnte seine Heimcrowd leider nicht wirklich stolz machen. Er verlor mit 3:6 gegen Christoph Ortajski, der Polish Eagle, auch einer der talentiertesten Spieler. Glenn Durant konnte sich gegen Dimitri Vandenberg mit 6:3 durchsetzen, der World Matchplay-Sieger, damit in Runde 1 raus. Er ist ein absoluter Bühnenspieler, ihm tut es gut, dass wieder Zuschauer da sind. Glenn Durant, dem ist es immer richtig egal, der performt immer. Aber Funberg ist einer, der es liebt, auf der Bühne zu tanzen, der es liebt, vor Zuschauern zu spielen, auch mit ihnen zu interagieren. Früher war es definitiv mehr, heutzutage konzentriert er sich mehr aufs Spiel, wie man sieht, wenn man das World Matchplay gewinnt, auch mit Erfolg. Und deswegen hat ihm sehr gut getan, das World Matchplay zu gewinnen, trotzdem hier mit keinem guten Auftritt. Und zum Schluss hat Steve Beaton, einer der ältesten Spieler auf der Tour, die Nummer 26 der Welt, Simon Whitlock mit 6:5 besiegt. Der 56er kämpfte sich zurück ins Match und trifft morgen auf Christoph auf. Oh Gott, jetzt habe ich das hier verloren. Muss ich gleich nochmal kurz nachschauen, auf wen er trifft. Steve Beaton trifft auf Rob Cross. Kommen wir kurz auf die Spiele morgen zu sprechen. James Wade gegen Jeff Smith. Natürlich absoluter Favorit. The Machine James Wade, der sich bei der Autumn Series nicht gut zeigte, aber allgemein auch kein gutes Jahr hat, auch kein gutes 2019. Seit 1, 2 Jahren ist er nicht mehr so bestechend, dass er immer diesen. Er war dafür bekannt, die hohen Finishes, sowas wie 160 Mal regelmäßig rauszunehmen. Einer, oder wenn nicht sogar der beste Finisher auf der Tour. Er hat ein bisschen seine Qualitäten verloren, auch dieses Scoring fehlt ihm. Vielleicht fehlt ihm auch der Hunger, aber hier ist er trotzdem der Favorit. Nathan Aspinall, den er ein sensationelles Jahr hat. Grand Slam bzw. WM-Halbfinale. Erster, nee, erster nicht. Vierter wurde er bei der Premier League, ist erstmals bei den Playoffs dabei, in seiner ersten bei seiner ersten Premier League-Teilnahme. Auch absolut Favorit gegen. Davon ausgeht, Cody Harris gegen Gurney. Klar hat man Cody Harris jetzt lange nicht mehr gesehen, weiß nicht, wie konstant er ist. Aber auch ein Gurney wirkt in letzter Zeit sehr, 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 sehr unkonstant. Wenn man sich mal seine vergangenen Partien anschaut, da waren nicht so viele Siege dabei. Klar ist immer noch die 7 der Welt. Aber jetzt mal auf die Autumn Series zu kommen. Am letzten Tag hat er die dritte Runde erreicht, am vorletzten die erste Runde direkt rausgeschieden, davor den Tag in der vierten Runde raus, davor den Tag in der dritten Runde raus und am ersten Tag auch in der dritten Runde raus. Bei der Premier League den letzten Platz belegt, bei dem World Matchplay auch Runde 2 gegen Vincent van der Voort raus. Das ist die Zeit nicht gut von Darren Gurney, der auch damit zu kämpfen hatte, dass er einen großen Shitstorm bekommen hat, als er verloren hat durch die ganzen Wette, die ihr Geld verloren haben. Und er kommt damit nicht so gut klar, hat dann sein Management auch sein Social Media übernehmen lassen. Trotzdem der Favorit, aber vielleicht ist hier was drin. Gervin Price, der die letzten zwei Autumn Series Events gewinnen konnte, in der wohl, man kann schon sagen, Partie des Tages am Abend gegen Vincent van der Voort. Van der Voort 6-0, absoluter Bühnenspieler auch. Ein Spieler, der jeden Spieler an einem guten Tag besiegen kann, weil er einfach. Er ist der schnellste Werfer auf dem Circuit, so viele 118 in kürzester Zeit rausballern kann. Das ist schon unwiderstehlich. Steve Beaton besiegte Rob, wird gegen Rob Cross spielen. Vielleicht auch besiegen Rob Cross in der schlechtesten Verfassung seit er auf dem Circuit ist. Er hat in seinem ersten Jahr direkt die WM gewonnen, im zweiten Halbfinale erreicht, in der dritten WM, die vergangenes Jahr war, in der zweiten Runde raus. Jetzt muss er nochmal großes Preisgeld verteidigen. Ihm droht schon ein harter Fall in dem World Ranking. Aktuell steht er auf Platz Nummer 5, genau, und geht als Favorit natürlich in die Partie. Aber auch wenn man sich bei ihm die Autumn Series mal genauer anschaut: Runde 3 raus, Runde 3 raus, Runde 3 raus. Und kurz hier weiter schon: Runde 3 raus, nochmal. Runde 2 raus, Runde 2 raus. Sprich, er kam nie in Runde 4 bei 128 Teilnehmern. Wäre es dann natürlich die Top 16. Das ist schon für einen Top 5, für einen Spieler, der auf Platz 5 in der Weltrangliste ist, enttäuschend. Damien Hatter gegen Peter White dürfte auch ein sehr, sehr spannendes Spiel werden. Damien Hatter, auch einer der talentiertesten Spieler, auch wenn er im World Rank auf 80 ist, hat er 5 Turniere auch durch Corona verpasst, weil er nicht anreisen konnte. Hatte seit diesem Jahr die Tourcard. Aber man weiß natürlich, zu was er imstande ist. Peter White, auch vielleicht aktuell der konstanteste Spieler in der Welt, kann man wirklich schon so stehen lassen. Sehr, sehr konstant über die letzten Monate. Das Masters gewonnen, die WM gewonnen. Premier League war nicht sein Turnier, aber bei der Autumn Series auch ein Turnier gewonnen. Das sieht schon alles sehr, sehr rund und konstant bei ihm aktuell aus, gegen den er hätte, der vielleicht auch für eine Überraschung sorgen kann. Van Gerwen gegen Durant, von Gerben, der ein Autumn Series Event gewinnen konnte. Er hat ja am Anfang des Jahres seinen Ausrüster gewechselt. Bei den Masters nicht gut gewesen. Bei den UK Open dann gewonnen, kurz vor der Corona-Zwangspause. Beim World Match bin ich gut ausgesehen. Dann zu den alten Darts gewechselt. Nach der Premier League, nachdem er erstmals, seitdem er teilnimmt, nicht in die Top 4 kam. Dann, wie gesagt, ein Autumn Series Event gewonnen. Und direkt nach dem Event gesagt, an einem guten Tag kann mich Glenn Durant nicht besiegen. Das wird morgen sehr interessant, ob ein Glenn Durant ihn besiegen kann. An einem guten Tag. Die Frage ist, wie gut ist der Tag von Van Gerwen? Die Zeit ist er wirklich nicht so konstant, wie man es von ihm gewohnt ist. Und zu guter Letzt haben wir noch Michael Smith gegen Ratajski. Das wird auch eine sehr spannende Partie. Michael Smith, der einer der talentiertesten Spieler ist, aber oft mental Probleme hat gegen Ratajski, der aktuell einer der besten Spieler ist. Das könnte wirklich eine spannende Partie werden und da ist, sind die Quoten auch, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeiten auch, denke ich mal, 50-50 und nicht in der Hand von Michael Smith. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.